Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ganz liebe Grüße von meiner Frau, die kann leider nicht mit dabei sein. Die ist bei unseren Kindern in Nordtirol. Und ganz liebe Grüße auch von meiner Mutter, für alle die, die sie noch kennen. Die wohnt ja inzwischen in der Nähe von Freiburg und ist dabei, sich einzuleben und ist heute Morgen nach Freiburg zum Gottesdienst gegangen. Das ist Fritz Furchtlos. Fritz Furchtlos ist Christ. Er ist schon jahrelang Christ. Er kennt seine Bibel. Er geht zur Gemeinde. Fritz weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Im Grunde ist Fritz schon ziemlich vollkommen. Sein Glaube hat fast ideale Maße. Aber irgendwo tritt Fritz auf der Stelle. Er ist recht unbeweglich. Er denkt manchmal sehr kompliziert. Für die anderen steht er wie so ein Block in der Landschaft. Jeder macht einen freundlichen, aber vorsichtigen Bogen um ihn. Fritz Furchtlos weiß auf alles eine Antwort. Er zeigt keine Schwäche. Ein Christ hat eben keine Schwäche zu haben. Und sollten da doch welche sein, dann kann Fritz sie gut hinter einer gewaltigen, frommen Mauer verstecken. Nur nicht offen zugeben. Dies ist Daniel demütig. Daniel ist ebenfalls Christ. Daniel redet nicht viel, denn Demütige schweigen ja bekanntlich. Selbstverständlich nur nicht auffallen. Demütige finden vor Gott Gnade. Daniel hat das gelernt und er will das auch sehr ernsthaft praktizieren. Im Moment arbeitet er daran, sich nahezu unsichtbar zu machen. Wenn dann trotzdem mal einer an ihn stößt, dann kann das sehr schmerzhaft sein. Denn Daniel ist schmal, aber scharf. Aber dafür ist er auch schon gewaltig gewachsen. So groß wie er ist sonst kaum einer in der Gemeinde. Aus solchem Holz sind Führungspersönlichkeiten geschnitzt, schön im Hintergrund die Fäden ziehen. Im Bewusstsein der eigenen Demut blickt er auch schon manchmal auf andere herunter. Daniel weiß, dass er schon viel weiter ist als die anderen, die sich so im Dschungel des täglichen Kampfes herumschlagen. Tja, demütig müsste man sein. Dies ist Hugo Himmlisch. Auch er ist natürlich Christ. Hugo hat alle Fühler nach oben hin ausgestreckt. Die böse Welt kann ihm fast nichts mehr anhaben. Er hat nahezu keine Berührung mehr mit ihr. Am liebsten geht er allem aus dem Weg. Hugos Lieblingsbeschäftigung ist die volle Ausrichtung auf den Himmel. Am liebsten ist er zu Hause im stillen Kämmerlein und pflegt seine Ruhe. Kino, Konzert, Theaterbesuche, das meidet er wie die Pest. Sein Wahlspruch lautet: Kultur ist der Kult aus Ur, den Abraham verlassen hat. Er und sein Herr, das reicht völlig aus. Mehr braucht es nicht, ja früher, als er noch im Fleische wandelte, aber das ist lange her. Da ist Emil Erdbach schon ein ganz anderer Kerl. Selbstverständlich ist auch er Christ, aber eben keiner dieser frömmelnden, laschen Kämmerlein-Christen, die immer nur beten, jammern und dem lieben Gott in den Ohren liegen. Gott hat uns in diese Welt gestellt und Emil Erdbach steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Er weiß noch, was Knochenarbeit ist. Zugegeben, die Verbindung nach oben ist etwas dünn. Seine stille Zeit erledigt Emil in knapp 2 Minuten. Mit dem Bibellesen hat er es auch nicht so, da schläft er meistens ein. Aber dafür steht er eben mit beiden Beinen bewusst im Leben. Christsein heißt für ihn in der Welt leben. Ehrlich sein, zuverlässig, geradeaus. Emil ist ein echter Kumpel. Emil redet nicht, Emil handelt. Manchmal auch ohne zu denken. Aber so ist er halt. Alle diese Brüder, und selbstverständlich gilt das auch für ihre Schwestern, ich habe nur heute Morgen nicht gewagt, hier Susi Sorglos oder Hilde Dampf in allen Gassen zu beschreiben, weil ich muss ja an meine Gesundheit denken. Aber alle Brüder und Schwestern in der Gemeinde, das ist klar geworden, sind recht verschieden. Und dann gibt es auch noch viele Zwischenstufen, mancher fühlt sich so ganz an die Seite gedrängt, andere sind schon ganz flach, weil ihnen im täglichen Kampf die Luft ausgegangen ist. Mancher geht schwer gebeugt. weil ihn die Lasten fast fertig machen. Christen sind sehr unterschiedlich, aber sie haben eben alle eins gemeinsam, sie sind noch nicht vollkommen. Sie sind alle, wie wir gesehen haben, recht eckig und kantig und manchmal kann man sich gehörig an ihnen verletzen. Christen brauchen Hilfe. Was sagst du? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so einer wie Fritz furchtlos Hilfe braucht. Doch gerade so einer braucht Hilfe, denn auch er, wie übrigens viele andere, auch vielen Dank. Und wie die allermeisten Christen stellen sich Fragen, wie kann mein Christsein vorwärts gehen? Wie kann ich mein Leben als Christ meistern? Wie kann ich als Christ leben, ohne ständig anzuecken? Wie könnte mein Christsein eine runde Sache werden? Der Bibeltext für heute Morgen beantwortet ein Stück weit solche Fragen. Er steht im Matthäusevangelium, ich lese Gottes Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Dort sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe dieses Wort versucht mit einem Satz zusammenzufassen: Komm, lerne und ruhe. Komm, lerne und ruhe, das Leben mit Jesu kann eine runde Sache werden. Vielleicht ist der eine oder andere oder die eine oder andere jetzt in ihrer Theologie etwas durcheinander gekommen. Was sagt der da vorne? Ich soll zu Jesus kommen? Ich bin doch schon 5, 10, 20, 30 Jahre Christ. Also erstens, das sage nicht ich, sondern das hat Jesus gesagt. Und zweitens, und das ist das Interessante, Jesus sagt das nicht zu irgendwelchen Leuten, die fernstehen, die zu einer anderen Religion gehören oder zu irgendwelchen Heiden und Barbaren. Jesus sagt diese Worte den frömmsten Menschen seiner Zeit. Jesus sagt diese Worte denen, denen es mit dem Glauben nicht nur ernst, sondern sehr ernst war. Jesus ruft diese Worte denen zu, die, wie wir ja auch, wissen, um was es geht. Pharisäer und Schriftgelehrte, das waren die Bibeltreuen im Lande. Was wir heute oft so geringschätzig von oben her betrachten, weil sie eben immer wieder Auseinandersetzungen mit Jesus hatten, Pharisäer und Schriftgelehrte waren fromme Menschen. Das waren Menschen, denen ihre Religion alles bedeutet hat. Fromme Menschen, die ihre Bibel kannten und die trotzdem manchmal so meilenweit weg waren vom Reich Gottes. Es waren Menschen, die schon Johannes den Täufer gehört hatten und die sich nun, nachdem er verhaftet wurde, gefragt haben, um was geht's jetzt eigentlich? Wie geht's jetzt weiter? Und so gilt dieses Wort Jesu gerade uns Christen von heute. Christen, die sich vielleicht anstrengen und abmühen. Christen, die sich manchmal fragen, hat Gott mich allein gelassen? Christen, die glauben, anderen meilenweit voraus zu sein. Und dieses Wort gilt Christen, die sich so angesichts mancher geballter Ladung, die so aus manchem frommen Rohr geflogen kommt, die sich fragen, bin ich eigentlich noch was wert? Kann Jesus mich überhaupt gebrauchen? Der erste Gedanke aus diesem Bibeltext, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Noch einmal, wer soll da kommen? Alle, die ihr euch abmüht und schwere Lasten tragt. Was für Lasten? Gott sei Dank hat Jesus das hier nicht irgendwie näher definiert. Sonst würden wir nämlich wieder anfangen und würden sortieren. Ah ja, mit der Last kann man noch zu Jesus kommen, aber das ist eigentlich viel zu unbedeutend. Ich weiß nicht, welche Last Sie oder du heute Morgen mitgebracht hast, aber ich weiß, Jesus wartet darauf, dass du damit zu Jesus kommst. Es gibt unendlich viele Lasten. Manche tragen die Last einer schweren, freudlosen Kindheit. Die Medien zeigen uns ja Tag ein, Tag aus, dass es in unserer gerade sexuell so freizügigen Zeit wahrhaftig kein Zuckerschlecken ist, Kind zu sein. Und manchmal frage ich mich, ahnen die Leute etwas von den Lasten, die solch ein ausgebeutetes Kind mit sich trägt? Ahnen wir etwas davon, wenn derjenige, der so ein Kind ausgebeutet hat, vielleicht der eigene Vater oder Onkel war? Und ahnen wir dann etwas, wenn so ein Mensch in der Gemeinde hört, Gott ist mein Vater? Ich weiß, wovon ich rede. Andere tragen die Last ihrer Ehe. Wieder andere haben Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. So manch einer geht montags morgens mit schlotternden Knien in die Firma. Wie wird es wohl heute werden? Wird man mich in Ruhe lassen? Oder was wird heute kommen? Wieder andere tragen die Last ihres Charakters. Manche sind sehr direkt, andere eher zurückgezogen. Manche sind über hundertprozentig und andere eher lockerer drauf. Ahnen wir, wie viele Menschen sich heute nicht leiden können? Sie tragen die Last, ungeliebt oder unbrauchbar zu sein. Andere wieder tragen die Last ihrer guten Vorsätze. Vorsätze, die dann oft nach wenigen Tagen schon wieder über Bord geworfen werden müssen, weil sie nicht einzuhalten sind. Wieder andere tragen eigene oder fremde, aber auf jeden Fall fromme Gesetze mit sich rum. Wieder andere haben wirtschaftliche Schwierigkeiten. Was auch immer sie oder du heute Morgen mitgebracht hast, Jesus wartet darauf, dass wir damit zu ihm kommen. Jesus sagt, komm mit allen Lasten zu mir. Und was dann? Bringt das was? Hilft Jesus mir denn? Gibt er sich überhaupt mit mir ab? Aus diesen Fragen sind in der katholischen Kirche die Gebete an die Heiligen entstanden. Jesus, der ist doch so weit weg, der ist doch so groß. Mein kleines Problem ist doch da viel zu unbedeutend. Und dann wendet man sich an verstorbene Menschen, obwohl die Bibel sagt, wir sollen das nicht tun. Und Jesus sagt, komm zu mir. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Es ist nichts, was ihm zu unbedeutend ist. Jesus sagt, komm. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Er ist weder zu weit weg, noch ist ihm deine Last zu unbedeutend. Jesus sagt, komm. Komm mit deiner Mühe, komm mit deiner Plage, komm mit deiner schweren Last. Und was tut Jesus damit? Ich will sie dir abnehmen. Ich will dich von allem befreien. Komm zu mir und du wirst in Zukunft nie mehr Probleme haben. Sagt Jesus das hier? Nein, das sagt er ebenso nicht. Natürlich kann Jesus uns jede Last abnehmen. Vor allem kann er uns sofort befreien von jeder Schuld und Sünde, wenn wir sie ihm bekennen und bereuen. Aber dieser Satz, komm zu Jesus und in der Zukunft geht alles von alleine, dieser Satz ist eine Lüge. Jesus sagt, ich will dir Ruhe geben. Ich will euch ausruhen lassen. Die Lasten sollen euch nicht mehr fertig machen. Und wie kann das gehen? Das sagt der zweite Gedanke. Lerne von Jesus und lass dich von ihm einspannen. Lerne von Jesus und lass dich von ihm einspannen. Wie können wir von Jesus lernen? Was können wir von Jesus lernen? Das Wichtigste, ich habe es schon gesagt, die Lasten lösen sich nicht einfach in Luft auf. Jesus ist nicht der Supermann, der mal soeben mit dem Finger schnippt und dann verdampfen die Lasten unseres Lebens wie Wasser in der momentan heißen Sonne. Im Gegenteil, Jesus sagt hier, nehmt mein Joch auf euch. Also noch mehr Lasten. Nach dem Motto, immer schon obendrauf, da kommst du zu Jesus mit deinen Sorgen und dann kriegst du gleich noch was obendrauf geladen. Wenn sie oder du diesen Eindruck hast, dann liegt das sicherlich nicht an Jesus. Ich weiß, es gibt Christen, deren Leben besteht nur aus Druck und Dauerstress. Aber das lernen wir nicht bei Jesus. Trotz der nur 3 Jahre, die der Dienst Jesu hier auf dieser Erde gedauert hat, trotz der vielen Arbeit und der manchmal übergroßen Belastungen in seinem Leben, trotz allem habe ich beim Bibellesen nie den Eindruck, da ist ein Mensch, der steht unter Druck im Sinne von Zwang oder tun müssen. Die Jünger, ja, die standen öfter unter Druck. Die jagten die Kinder weg, weil Kinder angeblich den Herrn nur stören. Sie sorgten sich um Essen, um Bootsfahrten, um Stürme, um Menschenmassen, um alles Mögliche. Bei Jesus hat man den Eindruck, dieser Mensch ruht. Im stärksten Sturm schläft er im Schiff. Dieser Mensch ruht. Und das lag für mich an der eindeutigen und einzigartigen Verbindung, in der Jesus stand. Jesus trug das Joch seines Vaters. Er war mit ihm verbunden in Zeit und Ewigkeit. Und das ist das, was wir von Jesus lernen sollen. Lass dich in seine Jochgemeinschaft einbinden. Was ist ein Joch? Ich habe gelernt, inzwischen muss man das erklären. Ich habe als Junge in Hanschusheim noch Pferde im Joch gehen sehen. Aber das ist jetzt auch schon fast wieder 50 Jahre her. Ein Joch ist ein Zuggeschirr für Tiere. Und zwar spannt man immer 2 gleiche Tiere ein. Pferde, Rinder, Kühe und so weiter. Sie alle werden in ein Joch, ein Holzbalken gespannt, damit sie richtig arbeiten können. Meistens spannt man 2 zusammen, selten 3. Meistens ein erfahrenes und ein jüngeres Tier. Und so können diese Tiere gemeinsam große Lasten bewegen. Jesus verwendet dieses Bild hier vom Joch, um die Gemeinschaft mit ihm zu erklären. Und was sich zunächst für uns vielleicht sehr schlimm anhört, erweist sich bei genauerer Betrachtung als ein eigentlich wunderschönes Bild. Ein Joch ist nämlich gepolstert oder zumindest vom Holz her abgerundet. Es bietet kaum Angriffsfläche. Stellt euch vor, man würde ein Pferd vor einen Wagen spannen, ihm einen Strick um den Hals legen und dann hinten Hü. Das Tier würde sich strangulieren und die Last würde keinen Millimeter vorwärts gehen. Kein Pferd der Welt könnte sowas aushalten. Ein Joch aber, noch dazu mit einem anderen zusammengespannt, ein solches Joch erlaubt es, gemeinsam große Lasten zu bewegen. Und ein Joch erlaubt vor allem auch die Tiere in die richtige Richtung zu leiten. Für mich ist das ein wunderschönes Bild für das, was Jesus mit uns vorhat. Jesus möchte, dass wir belastbar werden, ohne unter der Last kaputt zu gehen. Und was das Wichtigste für uns ist, es ist das Joch unseres Herrn. Jesus geht direkt neben uns her. Nicht mit der Peitsche, sondern mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Fürsorge, mit Verständnis, mit Kraft und mit Beständigkeit. Man könnte auch sagen, mit Treue. Jesus hilft uns beim Ziehen. Ja, ist es nicht so, dass er uns in den meisten Fällen mitsamt dem Karren zieht? Unser Herr schlägt eben nicht mit der Peitsche auf uns ein. Er will nicht das Letzte aus uns rausholen und uns anschließend dem Metzger überlassen. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Es gibt Menschen, die sind mit dem Kopf demütig. Sie berechnen genau ihre Wirkung auf andere. Jesus, unser Herr, ist von Herzen demütig. Er hat Erbarmen. Ihn verlangt es nach uns. Er spannt sich selber mit uns ein. Er steht nicht neben uns und sagt, komm, jetzt zieh mal schön. Junge, stell dich nicht so an. Kopf hoch. Also, kennen Sie solche Aussprüche? Kopf hoch und dann ziehen. Ja, und wenn ich nicht kann? Jesus selber trug die größte Last, die es überhaupt gibt, nämlich unsere Schuld, unsere Sünde und unser Versagen. Er ist demütig und sanftmütig genug, um uns eben auch im täglichen Kampf mit unseren Sorgen und Nöten zu tragen. Wer sich mit Jesus zusammenjochen lässt, wer in dieser engen Verbindung tagtäglich mit ihm lebt, der erlebt dann eben auch das, was im dritten Gedanken zum Ausdruck kommt. Finde die Ruhe. Finde die Ruhe. Wer bei Jesus mitzieht, wer zu seinem Joch gehört, der kann tatsächlich ausruhen. Nicht faulenzen. Nicht sich gehen lassen. Nicht, ach, mir ist alles egal. Nein, aber ausruhen. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Welche Aussichten? Die meisten Menschen leben heute in großer Angst. Und oft eben gerade auch die, von denen wir es am wenigsten vermuten. Vor einigen Jahren hat sich in Tirol ein Europaparlamentarier das Leben genommen. Gedacht, dieses Beispiel passt gut, gerade jetzt vor den Wahlen. In seinem Abschiedsbrief stand ungefähr Folgendes zu lesen. Auch das Wort "kommt her zu mir" trägt nicht mehr. Als ich das gelesen habe, hat es mir das Herz zusammengekrampft und ich habe mich gefragt, welchen Herrn hat er kennengelernt? Was hat er kennengelernt? Natürlich sind die Politiker heute die Buhmänner. Sie sind bekannt als die, die auf Kosten von anderen sich bereichern. Und es mag durchaus solche geben, die das tun. Aber es gibt auch genug, die wirklich arbeiten für die Menschen, die sich engagieren und die dann letzten Endes die Buh-Leute für alles sind. Ahnen wir etwas von den Ängsten, die solch ein Mensch mit sich trägt, auch von Existenzängsten, alle 4 Jahre neu muss ich wieder gewählt werden? Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das Leben mit Jesus ist ein geborgenes Leben. Bei ihm kann ich ausruhen. Jesus ist eben nicht der Sklavenhalter, der mir nun auch noch das letzte Stück Lebensfreude vermiesen will. Bei ihm kann ich die Ängste loswerden. Versagensängste genauso wie Existenzängste. Verlassensängste, Ängste vor Prüfungen, Ängste vor dem Leben allgemein, Ängste vor Eltern, Ängste vor Lehrern, Ärzten, Ängste vor Pfarrern. Ängste vor dem Ehepartner, den Kindern, den Geschwistern, dem Chef, Angst vor der Zukunft, Angst vor körperlicher Schwäche und Krankheit, Angst, dass mein Leben in der Heiligung nicht ausreichen könnte, Angst, dass ich am Ende vielleicht doch verloren gehen könnte, Angst, dass ich verspottet und verlacht werde, Angst vor Verfolgung, Hungersnot und Krieg, Angst, Angst, Angst. Manch einer hat jetzt vielleicht während meiner Aufzählung an der einen oder anderen Stelle gedacht, das gibt es doch nicht, da braucht man doch keine Angst vorzuhaben. Ich bin inzwischen zutiefst überzeugt, es gibt auf dieser Welt genauso viel Ängste, wie es Menschen gibt. Es gibt fast keine Angst, die es nicht gibt, auch wenn wir sie uns nicht vorstellen können. Je mehr sich die Menschheit vom lebendigen Gott entfernt, desto mehr nehmen die Ängste zu. Warum? Weil jede Angst in sich den tiefen Wunsch nach Befreiung und Geborgenheit trägt. Nikodemus, wir erinnern uns, er kam heimlich zu Jesus bei der Nacht. Er hatte Angst, gesehen zu werden. Ein berühmter Lehrer in Israel. Mich hat das erinnert an eine Geschichte, die ich vor Jahren gehört habe. Ein Klosterbruder aus dem Kloster Neustift. Unsere erste Wohnung in Südtirol war direkt neben diesem Kloster. Ich weiß nicht, wer uns dort mal besucht hat. Hochinteressante Sache. Und wir hatten jeden Mittwoch dort unseren Hauskreis. Und Jahre später habe ich gehört, dass ein Bruder aus diesem Kloster jeden Mittwoch, nachdem er einmal gehört hat, die schönen Lieder, die wir da singen, gekommen ist und dort unter unserem Fenster spazieren gegangen ist, weil ihm die Lieder so gut gefallen haben. Er hat sich nicht getraut, hochzukommen. Angst, sich mit diesen Sektierern blicken zu lassen. Sag Jesus deine Ängste. Alte Ängste von früher, neue Ängste von heute oder morgen. Angst, die vielleicht erst durch falsche Lehren oder durch Übertragung falscher Denkmuster meines Lebens in mir entstanden sind. Jesus sagt durch seinen Jünger Johannes im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Angst vor Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. So, wenn du weißt, dies oder jenes macht uns Angst und wir haben Angst. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe diese Welt besiegt. Und dabei gilt dann uns allen, lassen wir uns so von Jesus einspannen, dass unsere Mitmenschen den Mut finden, ihre Ängste loszuwerden. Mancher kann das nicht allein. Er hat vielleicht Angst, Jesus hört ihn nicht, der ist viel zu weit weg, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Oder er hat Angst, meine Schuld ist viel zu groß, das kann ich überhaupt gar nicht zu Jesus bringen, das ist viel zu viel. Und dann ist es so wichtig, dass solch ein Mensch eine Schwester oder einen Bruder in der Gemeinde findet, der ihn bei der Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen jetzt gemeinsam zu Jesus. Nicht was? Davor hast du Angst? Oder wie? Das hast du getan? Lasst uns hier in der Gemeinde Jesu an einer angstfreien Atmosphäre arbeiten. Menschen müssen aufatmen können, wenn sie in unsere Gemeinde kommen. Die Gemeinde Jesu soll der Ort sein, wo die frische Luft des Heiligen Geistes jeden Alltagsmief hinausbläst. Und doch bitte, bitte nicht der Ort, wo neuer Druck entsteht. Was, damit hast du noch Probleme? Und schon entstehen beim anderen wieder Ängste. Was denkt der jetzt über mich? Ruhe finde ich erst, wenn der Herr Jesus das alte Joch der Gebundenheit durch mich selbst oder andere abnehmen durfte. Wenn ich ein neues Joch trage. Wenn ich durch ihn Geschwister habe, die mich verstehen und denen ich nichts mehr beweisen muss. Unter dem Kreuz Jesu Christi, ihr habt da auch so ein schönes, unter diesem Kreuz gibt es weder Fritz Furchtlos, noch gibt es Daniel Demütig oder Hugo Himmlisch oder Emil Erdbach. Oppla, Entschuldigung. Unter dem Kreuz Jesu Christi gibt es nur arme und auf Hilfe angewiesene Sünder. Darf ich es mal so sagen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Und liebe Geschwister, unser aller guter Ruf ist dahin. Er ist endgültig dahin, wenn wir einmal im Leben unter diesem, also nicht unter diesem, aber unter dem Kreuz Jesu gestanden haben. Wie kann es sein, dass eine Gemeinde, die aus lauter Leuten besteht, die unter diesem Kreuz Jesu angefangen haben, wie kann es sein, dass eine solche Gemeinde sich entwickeln kann, zu einem Leistungssportverein, in dem Schwache keine Chance mehr haben. Sowas darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Menschen, die ihre Schwierigkeiten und Ängste verstecken müssen, weil sie Angst haben müssen, verachtet zu werden. Erinnert ihr euch an meine Frage zu Anfang? Wie kann Christsein eine runde Sache werden? Christsein wird immer dann eine runde Sache, wenn das Kreuz Jesu als Zentrum in meinem Leben steht. Dann wird das Kreuz, durch das Kreuz, mein Leben eine runde Sache. Indem ich dieses Kreuz im Zentrum meines Lebens stehen lasse, nicht wegschieben, nicht an den Rand drängen, so im Nachhinein durch eigene Leistung frühere Fehler wieder gut machen. Kreuz, naja, das war früher, als wir noch Sünder waren. Wer nach diesem Satz lebt, ob bewusst oder unbewusst, der lebt nach dem Satz, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Auch heute brauchst du das Kreuz Jesu Christi. Und wenn du es tatsächlich mal für 10 Minuten nicht brauchen solltest, dann braucht es vielleicht deine Schwester oder deinen Bruder neben dir. Und darum, hilf ihm zu Jesus hin. Zeig deinem Bruder oder deiner Schwester den Weg zur Gnade. Und vor allem, zeig ihn nicht nur, sondern leb ihn. Und das heißt für mich heute Joch tragen. Mit Jesus durchs Leben gehen. Aus seiner Gnade leben, jeden Tag. Das Kreuz ist das Zentrum des Lebens Jesu. Es ist das Zentrum jeden wahren Lebens überhaupt. Jesus hat es getragen für jeden von uns, obwohl er es nicht tragen musste. Jesus brauchte keine Gnade. Er trug das Kreuz aus Liebe zu dir und zu mir. Und er trug es nicht nur, sondern er hat sich da drauf nageln lassen. Das Kreuz Christi ist zu meinem Zentrum geworden, als ich erkannt habe, nur die Gnade und Liebe Jesu gibt mir Halt für Zeit und Ewigkeit. Es gibt in meinem Leben nichts Positives zu erwähnen ohne dieses Kreuz. Es beruht alles auf seiner Gnade. Und wo die Gnade zum Zentrum meines Lebens geworden ist, da werde ich barmherzig. Nicht nur mit anderen, sondern auch mit mir selber. Der Herr Jesus segne euch. Amen.